Radio Helsinki. Auf 92,6.
Die Kaputt FM. Die Kaputt. Die Kaputt. Die Kaputt FM.
If you are not a totally mature adult, do not attend.
Die Kaputt FM.
Snow is the force that drives the white-tailed deer to overwintering yards in the northern woods, and the downy to emergency rations of suet. As the snow piles up, the deer move closer together, browsing as they go. They know the value of the band, work their way to the heart of the woods. The forest cover cuts the wind, gives them evergreens, bark, and lichens to feed on. Most often, they choose cedar swamps. In the soft snow, their small hooves can't hold them up for long. If they stood alone, they might get drifted in. So they come together to beat down the snow and give themselves sure footing on the narrow little trails cutting through the woods. That's what a deer yard is, a maze of narrow interconnecting trails with any number of escape routes. They need the getaway trails to escape their natural enemy, the wolf. Savagery. Savagery.
There are wolves about.
The wolf.
Listen, there's a lot of funny business going on out here.
The Kaputt FM.
An enemy of man. The wolf. Savagery.
There are wolves. There are wolves. There are wolves about.
The Kaputt FM.
Just
savagery. The value of the
Decapult FM. Decapult FM
is an enemy of man.
Eine Spurenlesegeschichte. Die Nacht ummantelt mich. Der Wind fährt über meine Haut, als wäre er Eis, das seine Form gewandelt hat. Doch unter mir ist es warm. Ich halte mich fester und presche weiter durch die Dunkelheit. Das solltest du nicht tun. Was, wenn du falsch liegst? Aber ich bin mir sicher, ich habe noch nie so nahe eine Spur gefunden. Kannst du das wirklich wissen? Du bist doch noch ein Kind. Du doch auch. Du solltest das wenigstens mit Erwachsenen besprechen, bevor du den Warnruf tätigst. Mir blieb nicht viel Zeit. Auf meinen Streifzügen hatte ich festgestellt, dass die Spur in immer engeren Kreisen das Dorf umschloss. Morgen Nacht würde er da sein. Ohne Vorwarnung würde ihm das Dorf ausgeliefert sein. Mein letzter Streifzug hatte lange gedauert. Es war nun mitten in der Nacht. Also gab es nur eine Person, die ansprechbar war. Und es war genau die richtige Person. Eine Person mit Verantwortung. Emotionaler Verantwortung. Ich machte mich auf den Weg zu ihrem Zelt. Vorbei an den Hütten der anderen aus dem Dorf. Vorbei an der Hütte meiner Eltern. Alle schliefen seelenruhig. Wie konnte es sein, dass all diese Leute in einer solchen Ruhe schliefen? Konnten sie die herannahende Gefahr nicht spüren? Oder lag ich wirklich falsch? Doch nur ein Kind. Ich stieg über den Marktplatz, ein Ort, der tagsüber so belebt war. Nun lag eine Grabesstille über ihm. Ein Vorzeichen? Das Zelt lag hinter dem Marktplatz. Durch den Stoff flackerte schwaches Kerzenlicht. Es war ein Ort, an dem man sich immer zurückziehen konnte. Wenn einem das Dorf zu viel wurde und wenn man Unterstützung brauchte. Es war der gemütlichste Ort im Dorf und immer war jemand da, um einem zu helfen. Das Zelt wurde betreut von einer besonderen Kaste innerhalb des Dorfes. Menschen, die auf natürliche Weise ein besseres Verständnis für die emotionalen Bedürfnisse der anderen besaßen. Und dieses Verständnis vertieften sie auch ständig. Die Mitglieder der Kaste schlossen sich in einem Rat zusammen und lehrten einander immer effizientere Methoden der emotionalen Unterstützung. Sich zu kümmern war ihre besondere Aufgabe im Dorf, ihre Berufung. Wem sich also sonst mit einer so schwierigen Situation anvertrauen? Das Fell zwischen meinen Fingern ist rau. Doch ich habe mich noch nie so geborgen gefühlt. Dieser Geruch, der mich umfließt, der mich ausfüllt. Er ist mir so vertraut, so oft bin ich ihm nachgegangen. So oft habe ich ihn aufgestöbert. Doch damals, ist das wirklich nur wenige Tage her, hatte ich noch Angst vor ihm. Ich trat an das Zelt heran. Eine Stimme bat mich einzutreten, noch ehe ich mich bemerkbar gemacht hatte. Doch ist es nicht so, dass wir immer spüren, wenn sich etwas annähert? Ich schob den Leinenstoff zur Seite und trat ein. Ich spüre, dass du etwas brauchst, dass du Unterstützung brauchst. Die Person trug das besondere Gewand des Rates und gab sich alle Mühe, Sicherheit auszustrahlen. Es ist uns Kindern verboten, dieses Zelt aufzusuchen, wenn dem nicht so ist. Ganz recht. Die Erwachsenen, die hierher kommen, brauchen ihre Ruhe, ihren Rückzug. Wir müssen sie vor allem, was sie in Unruhe versetzen könnte, schützen. Alles Schlechte von ihnen fernhalten. Deshalb bin ich hier, um Unruhe zu verbreiten, um vor etwas Schlechtem, das herannaht, zu warnen. Es passiert. Er kommt. Die Person verzog ihr Gesicht. Ich sah, wie die Verantwortung, die sie trug, sie belastete. Das Wohl des ganzen Dorfes hängt an mir, sagte das Gesicht. Dies ist ein Ort des Schutzes. Das ist hoffentlich kein kindlicher Scherz. Ich würde das niemals wagen. Ich bin mir vollkommen sicher, dass er uns eingekreist hat. Ich komme zu euch, weil ich weiß, dass ihr die Verantwortung trägt. Gut, dass du zu uns kommst. Die Sache scheint ernst zu sein, doch wir haben uns auf einen solchen Fall vorbereitet. Mach es dir bequem und ruh dich aus. Ab jetzt kannst du alles uns überlassen. Ich gehe und wecke die anderen. Alle Mitglieder des Rates hatten ihre Schlafstätten in unmittelbarer Nähe des Zelts. So konnten sie in Notfällen sofort agieren. Es schien erkannt worden zu sein, dass dies ein solcher Notfall war. Ich war tatsächlich ein wenig beruhigt. Wir würden Alarm schlagen. Das Dorf würde sich wehren. Ich ruhte mich aus. Der Tag war lang gewesen und ich war weit gelaufen. Mein Körper war zerkratzt und verschwitzt. Es war das erste Mal seit meiner Entdeckung, dass mein Herzschlag sich beruhigte. Ich schien eingeschlafen zu sein, denn die Stimme der Person weckte mich. Die Zusammenkunft des Rates ist abgeschlossen. Wie lange hatte ich geschlafen? Unter dem Zelt kroch bereits das orange Licht des Morgens herein. Die Vögel sangen chaotisch, aber ohne Aufregung durcheinander. Das wird sich bald ändern, dachte ich. Wenn wir Menschen erst Alarm schlagen, werden auch die Vögel auf die Gefahr aufmerksam werden. Seltsam. Normalerweise war es umgekehrt. Ich traute mich nicht zu fragen, was die Zusammenkunft ergeben hatte, doch musste ich die Frage erst gar nicht stellen. Es ist gut, dass du zu uns gekommen bist. So konnten wir das Schlimmste verhindern. Konnten? Warum konnten? Hatten sie schon Alarm geschlagen? Der ruhige Morgen machte diesen Eindruck überhaupt nicht. Der Rat hat in seiner Weisheit und Empathie erkannt, Alarm zu schlagen. Noch dazu wegen einer solchen Gefahr, wie du sie beschreibst, das könnte die Schwächsten aus dem Dorf in einen Zustand der Unruhe versetzen. Wir müssen ihre Gefühle berücksichtigen. Wer sonst außer dem Rat würde seine schützende Hand über die Schwächsten halten? Der Blick war glasig. Mir war klar, es würde nun schwer sein, zu dieser Person durchzudringen. Dennoch, ich musste Druck machen. Die Gefahr stand uns direkt bevor. Aber wie sollen wir uns dann auf den Angriff vorbereiten? Wie sollen wir uns dann wehren? Es gibt keinen Grund, sich zu wehren. Wir werden nicht das Wohlbefinden der Schwächsten unter den Menschen im Dorf aufs Spiel setzen. Für die Fantasie eines Kindes. Aber der Rat hat gesprochen. Der Rat hatte gesprochen. Es war nun also Gesetz geworden. Ich durfte nicht Alarm schlagen. Hätte ich das überhaupt können, wenn ich den Mut dazu gehabt hätte? Ich hatte einen Knoten im Hals. So eingeschüchtert war ich. Es war mir nicht möglich zu sprechen. Als ich das Zelt verließ, fühlte ich mich noch kleiner als jemals zuvor. Niemals hatte ich mich so unbedeutend gefühlt. Als ich über den Marktplatz ging, sah ich die ersten ihre Stände aufbauen. Ich musste schrecklich ausgesehen haben. Ihre Blicke waren so betroffen, als sie mich ansahen. Einige von ihnen fragten mich, wie es mir ging, was mit mir los sei. Doch ich bekam kein Wort heraus. Ich ging zu einem der etwas versteckt stehenden Fässer, die das Regenwasser auffingen, um mir das Gesicht zu waschen. Ich kletterte auf einen daneben stehenden Hocker und schaute hinein. Mein Blick war starr. Es war schwer, auf der Wasserspiegelung Farben zu erkennen, doch es war klar zu sehen, dass ich unglaublich blass war. Ich tauchte meinen ganzen Kopf ins Wasser und nahm mir fest vor, ihn nicht mehr hochzuziehen. Ich wollte nicht mehr sein. Ich hielt den Kopf unter Wasser, solange ich konnte, und drückte alle Luft aus meinen Lungen. Mir wurde schwindelig, doch ich bekam keine Panik. Ich war fest entschlossen. Plötzlich zog mich irgendwas aus dem Wasser. Hustend und mich am Boden windend, blickte ich mich um. Doch da war niemand. Ich schleppte mich etwas weiter vom Marktplatz weg und setzte mich hin. Wohl stundenlang saß ich da. Menschen gingen an mir vorbei. Doch niemand beachtete mich. Meine innere Leere machte mich förmlich unsichtbar, so schien es. Ich war tot. Und alle, die an mir vorbeigingen, waren ebenso tot. Im Gegensatz zu mir wussten sie es nur nicht.
The wolf, an enemy of man.
Wolf. Wolf. Wolf,
the hunter.
FM.
There are wolves about.
Und was? Was, wenn der Rat doch recht hatte? Wenn ich wirklich falsch lag? Nur ein Kind, das sich wichtig machen will? Ich musste mich vergewissern, noch einmal raus in die Wildnis, noch einmal nachschauen, ob die Spur wirklich näher kam. Ich ging vom Dorf weg, immer weiter. Niemand folgte mir. Wenn es wirklich stimmte, wenn ich wirklich verrückt war, so dachte ich, könnte ich mir zumindest sicher sein, dass für die Schwächsten im Dorf gesorgt war. Aber was, wenn nicht? Die Sonne stand nun genau über mir. Obwohl die Nächte schon feucht und kühl waren, hatte die Sonne immer noch eine Kraft, die unbarmherzig schien. Im Kopf fühlte ich mich ausgesprochen leicht. Die Sonne, kaum geschlafen und seit langem nichts mehr gegessen. In diesem schwindligen Delirium sah ich sie erneut. Viel näher am Dorf als erwartet. Ich wusste, vier dieser riesigen Pfotenabdrücke machten ein Set aus. Seine Krallen waren deutlich zu sehen. Sie schienen auf mich so bedrohlich. Doch waren sie nichts im Vergleich zu seinen scharfen Zähnen. In meinem Delirium konnte ich sie förmlich sehen, wie er sie fletschte und ihm der Speichel übers Kiefer rann, bereit für das bevorstehende Mahl. Ich zwang mich wieder zu mir zu kommen und betrachtete erneut die Spur, die sich als perfekte Linie durch die Landschaft zog. Doch halt. Es war gar keine gerade Linie, es war eine leichte Kurve. Die Kreise um das Dorf wurden enger gezogen. Ich ging also der Spur nach. War es Dummheit oder Todeswunsch? Ich wusste genau, dass einer Spur zu folgen bedeutet, dem Verfolgten womöglich auch zu begegnen. Die Spuren wiesen auf einen langsamen Trab hin. Und obwohl es sich um ein entspanntes Tempo handeln musste, schien er das Dorf wesentlich schneller einzukreisen als gedacht. Das Verfolgen der Spur füllte mein ganzes Denken aus. Ich konnte nichts mehr sehen als ein Set nach dem anderen. Ich passte mich an seinen Rhythmus an, konnte seine nächsten Schritte voraussehen, bevor die dazugehörige Spur sichtbar wurde. Wurde ich zu dem, den ich verfolgte? Und plötzlich. Ein Set an Spuren zeigte eine Merkwürdigkeit auf. Das durfte nicht sein. Es war nicht einer, den ich verfolgte. Es waren zwei. Ich folgte ihnen weiter und die Spuren trennten sich abrupt in alle Richtungen. Es waren also auch nicht zwei, es waren... Mir wurde schlecht und ich übergab mich auf einen Stein. Eine sich sonnende Eidechse sah mich vorwurfsvoll an und huschte weg. Es wurde mir schwarz vor Augen. Als ich zu mir kam, war die Sonne dunkelrot am Horizont zu sehen. Sie verzog sich, das anstehende Blutbad vermeidend, als wäre es unter ihrer Würde, ein solches Gemetzel mit anzusehen. Die Sonne war bald weg und die Dämmerung setzte langsam ein. Ich wusste, ich war in Gefahr und wollte mich wegbewegen. Doch irgendwas drückte mich förmlich zu Boden. Bewegungslos lag ich da. Als die Dämmerung in Dunkelheit überging, begann der fast noch volle Mond am östlichen Horizont aufzusteigen. Im fahlen Licht blitzte etwas im Gestrüpp auf. Ich wusste sofort, was es war. So endet es also, dachte ich. Mein Herz war beim Dorf, all die Gesichter, die ich kannte, nie mehr würde ein Lächeln über sie blitzen. Sie waren ebenso am Ende wie ich. Zu dem ersten Augenpaar gesellte sich ein weiteres und noch eines. Überall um mich herum waren sie nun zu sehen, es mussten über ein Dutzend sein. Und sie wollten, dass ich sie sehe, als wäre es ihnen eine sadistische Freude. Ich wollte schreien, mein Ende nicht ohne Protest hinnehmen. Doch ich konnte immer noch keinen Ton rausbringen. Mit aufgerissenen Augen sah ich sie an. Von allen Seiten näherten sie sich mir und... Es ist soweit. Es ist soweit. Ich überschreite nun den Punkt. Noch nie war ich weiter vom Dorf entfernt. Die räumliche Distanz spiegelt sich in meiner Seele wider. Ich gehöre nun nicht mehr zu ihnen, den Menschen. Ich bin nun Teil von etwas ganz anderem. Der Rat hatte recht behalten. Dem Dorf war nichts geschehen. Die Schwächsten waren geschützt. Nur ein Kind, das in die Wildnis ging.
Into depravity. This is the shock-studded story of two young men, immoral, hedonistic, indulged, whose sole existence is spent satisfying their weird, warped desires. These are the
Kaput FM.
Everything they touch is stained. Wealth and leisure afford them every opportunity for every gratification. Every day was a ball, every night a sensual orgy.
Kaput.
But even wanton could no longer satisfy their ravenous cravings.
Kaput FM.
Sated with sex, liquor and drugs.
Kaput.
What else could they try in their crazed pursuit of kicks?
Kaput, 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 kaput.
FM.
No wolves.
Man and wolf in competition.
Savagery.
No substitute for the wolf.
The Kaput FM.
The big loser. Big loser. The big loser. The wolf has always been the big loser.
Alfredo Bonanno, das unfassbare Tier. Im Schnee von Bosque im östlichen Frankreich sucht ein unfassbarer Wolf die Albträume der Hirten in ihren Nächten heim. Das Tier ist alleine. Keiner seiner Angewohnheiten stimmen mit jenen der anderen bereits domestizierten Tiere überein. Jene, die ihn anknurren, und das nur um den Besitzer zu verständigen und somit ihre eigene Pflicht zu erfüllen. In der Vorstellung der rechtschaffenden Leute wurde der Wolf so zu einem grausamen Monster, die Bestie von Gévaudan, sagen sie, in diesem Gebirge, während sie sich an die Geschichte einer anderen Bestie erinnern, von der sich die Legende von 50 Toten überliefert, die zwischen 1756 und 1768 ums Leben gebracht wurden. Bestie und Monster also. Umgebracht wurden auf diese Art nur Großgrundbesitzer aus der Provinz der Auvergne. Wie aber hat dieser Wolf es geschafft, den Geruch der reichen Bürger, Grundbesitzer, von jenem des armen, unglücklichen Tagelöhners auseinanderzuhalten? Ich weiß es nicht. Die wenigen, die die Bestie gesehen haben, die in den letzten Monaten des Jahres 1995 die Provinz Bosque terrorisiert hat, sprechen von einem gewaltigen Tier. Vielleicht ein Lupus cevarius von außergewöhnlichen Ausmaßen. Ein Exemplar, das von jedem Werk der Analogie für seit zumindest 100 Jahren als ausgestorben erklärt wird. Aber den Wissenschaftlern widersprechend streift der nächtliche Jäger umher und hat bis jetzt gut 50 Schafe getötet, ebenso Lämmer, 3 Kälber, 2 Hammel und 2 Fohlen. Arme Tiere, die letzteren der Herde. In der Gegend von Epinal war es selbstverständlich der übliche rechtschaffene Polizistenbürger, der versuchte, ihn zu fotografieren und sogar auf einer Videokassette aufzunehmen. Aber das Bild des Tieres erscheint hier unscharf und ungenau. So ist jeder Jäger nutzlos geworden. Verfolgt mit Gewehren und mit Hunden, alten und modernen Fallen, mit Ferngläsern, mit Nachtsichtfunktion und mit Hubschraubern, gelang es dem Wolf, immer zu flüchten. Und daher mit seinem Projekt des Angriffs fortzufahren. Gegen alles Domestizierte und die Feiglinge, die man sich damit vom Leibe hält. Sogar der sexuelle Lockruf einer läufigen Wölfin, die von den Jägern im Wald von Senong ausgesetzt wurde, hat keine positiven Ergebnisse gebracht. Der nächtliche Jäger bleibt in weiter Ferne. Er ist nicht zu erlegen. Nun versuchen sie ihn in Verruf zu bringen, versuchen ihn als Monster erscheinen zu lassen, das im Labor eines irren Wissenschaftlers erschaffen wurde. Kurzum, ein Experiment der Macht der Wissenschaft, um unter den Leuten Panik zu verbreiten. Ein erster Schritt für zukünftige repressive Projekte. Beispielsweise könnten sie sich die Tatsache nicht anders erklären, wie er für einen Monat ohne etwas zu fressen bleiben konnte. Aber die prächtige Bestie kümmert sich nicht um solches Geschwätz, setzt ihren Kampf im Schnee des Berges fort, fernab jedweden Kompromisses, in Hass auf all die Herdentiere, in Hass auf all die Regeln und Codes, jedweden verpflichtenden Verhaltens.
The value of the value of the wolf. The value of the wolf. There are hardly any wolves left. Savagery. Savagery. The big loser. Wolf packs.
Wolf the hunter. Wolf the hunter.
There were no wolves in these woods, not that Vern had ever heard of. Yet as her babe slept fretfully on her chest, lips still a wobble over her areola, she heard their howling again, closer now than they'd ever been before. Everybody at the blessed acres of Cain undertook thorough study of flora and fauna. There was none among them who couldn't name near every animal and plant and fungus, what to do with it, how to tame it, how to kill it, how to make from it all the stuff needed for life. Reverend Sherman insisted upon this knowledge. Education was a tool of liberation, was a philosophy that dated back to Claus, the precursor group to the Cainites, coloreds against white supremacy. Back when the Blessed Acres of Cain was just an upstart black nationalist group without the renown of the Black Panthers or the reach of the Nation of Islam, the founders ran schools often focused on survivalism. Driven by revelations from God, they wanted their people to renounce white civilization any way they could. If black people planned to survive in a society antagonistic to their existence, they had to learn to be resourceful. Intimate familiarity with the land, reduced dependence on the white economy. These philosophies were the impetus for the establishment of the compound. A swath of land would help foster connection with the earth. There was a belief that because the dirt was eons old, it possessed knowledge, and by eating it, people could share in that knowledge. Some of the early founders said it could impart visions. Eamon Fields had taken this small amount of mysticism and used it as a seed to form an entire religion. But there had always been and always would be a practical component of learning and doing and working. So Verne knew all there was to know about wolves, what they sounded like, their behaviors, their mating cycles, their hunting patterns, where they lived, their place in recovering ecosystems devoured by the white man's fear and greed. She knew that the nearest wolf den was 1500 miles from where she was. How had she missed this? How had the very first sound of them not sent her heart into deathly contortions? She'd been too overtaken by the uncanniness of motherhood with all its wetness. The wolves that weren't there howled on the hunt. Bewildered, Verne pressed howling tighter to her chest and moaned. This wasn't supposed to happen, not out here. Hauntings were particular to the compound. Everybody got them back there. It was withdrawal, according to Eamon Fields, as still preached by Reverend Sherman, detox. People on the compound lived lives removed from the poisonous influence of the white world. The psychic toxins that plagued the rest of humanity seeped out of them in the form of night terrors and visions violent enough that folks had to sleep strapped down. But Verne had fled the compound going on 2 months ago. She was in the outside world now, supposedly swimming in toxins. These devils then, unlikely as it was, were real. Verne's little brother, Carmichael, had once done a project on the reintroduction of wolves to the Yellowstone region. Under one of Sherman's academic programs, young men could visit libraries of the compound. It was a recruiting technique. Black families saw how smart and cleaned up kyanite boys were and wanted that for their own sons too. Better the blessed acres than incarceration, they must have reasoned. Carmichael's project had been about the dangers of white toxicity, how European settlers had hunted grey wolves dead, disrupting the ecosystem's balance. It took years of fighting to reintroduce them. Maybe the parks and wildlife services here had done the same in this area without Verne knowing. Wolves had been extirpated from this area too. Or wild dogs? Coyotes? But coyotes howled like dying witches, high-pitched and squealing. These chants were sorrow's song. Verne tied howling, snuck to her front with a piece of cloth. She braced against the tree to stand, legs unsteady from muscle strain and the weight of her still big abdomen uncontracted. Evening dew moistened the woods into a mire, and she had to mind her steps. Verne walked eastward, away from the sound of the wolves. She touched every third or fourth tree to make sure she kept straight, each trunk marked with the carvings she had made to find her way at night when her vision was lowest. Her feet sank into the ground as she walked. Cool mud squeezed between her toes. There was no path. With every step, she cleared bushes and brush. Underfoot, leaves and vines and branches grabbed hold of her anchors. It was true dark now, with little light left from the setting sun to show which way was east. More howling and closer still. Vern forced her legs to move faster, heart racing. She wiped sweat from her temper, cheek and brow. Despite the autumn chill, her swiftly beating heart and quickened breaths heated her body through. "We're gonna be alright," she lied to her babe. Wolves didn't naturally prey on humans, yet here they were now giving chase. Their wolfish whinnings rang just behind her. So fast they'd caught up. She could hear their devilish steps against the sticks and the mud of the forest floor. They were just behind, a few feet away, then inches. Next, hot breath. Afterward, a tear at her anchors casting her downward onto her side, her poor babe awakening with his own howl. A hot tongue slithered in her ear, burying in the cave of cartilage. It was as awful as a kiss. "God of Cain," she said, out of habit, not devotion. Vern flung open her eyes. She would face her extinction and bear this hot, vicious undoing full on. She'd watch the blurry shadows descend. Vern's eyelids fluttered. She looked left. She looked right. She squinted into the forest dark. There were no wolves to be found. Vern blinked and rubbed her eyes, but no sign came that she'd been chased down and bit at. With a crimped brow, Vern hushed her crying babe with pats on the back. Aware she'd forgotten all about him during her death throes. Vern snapped her head to the left at the sound of a dry leaf crackling. "Who's there?" she asked. A beam of light flared from the darkness, blinding her. The ground around her shifted, sections of soft mud flattening under a stranger's boots. Someone with a flashlight stalked toward her. With one hand to her babe and the other made into a visor on her forehead, Vern scooted backward in the dirt. She could neither see the stranger's face nor make out more than a few details of his person. But slung over his right shoulder was a dead opossum dressed in pale pink overalls. The fiend had come. "The wolves always flush out the runaways," he said. Voice suspended in that liminal ether between growl and whisper. Vern lay frozen before him, regaining her ability to move only at the sound of an animal stalking on the outskirts of her periphery. It beat the ground with heavy footfalls and crunched twigs and pine cones with its massive paws. Hungry, it snarled. The noise was enough to distract the fiend, and Vern tucked the knife from her nightgown's pocket and plunged it into his thigh. He cried out but didn't retaliate, staggering towards the animal instead. Vern righted herself, hoisted up onto all fours and then to standing. She crouched as low as she could as she ran, trying to make herself invisible in the wild plant growth of the woods. She didn't hear footsteps behind her, but she kept running. She stumbled to a stop only when pain of breath-stealing magnitude twisted inside her belly. It squeezed like something alive inside her, wishing her dead, making it so. If the fiend was coming, there was nothing to do now but wait. Her life, Howling's life, that was all in his hands. Overcome. Vern worked herself down to her knees, legs spread. The urge to bear down as hard as she could supplanted every other humanly want in her body. Not one to deny her base herself, she did as the urge commanded and pushed. And so, with one babe tied to her chest, placenta and all, she born another. The fiend surely heard her screams.
Man, the hunter, is no substitute for the wolf.
Kaput.
No substitute for the wolf.
Kaput FM.
An enemy of man.
Kaput FM.
In cynical contempt of human life and value.
Kaput FM.
Just
porco dio.
Just
wolf packs.
Just
Kaput FM.
The big loser. No substitute for the wolf.
Thank you.
Kaput FM.
The Wolves.
Porco Dio.
Heute ging uns etwas ab.
Kaput.
Vielleicht deswegen unsere starke Fokussierung.
The value of the wolf. No substitute for the wolf.
Kaput, kaput, kaput.
Ihr habt folgende Texte gehört in dieser guten Stunde Kaput FM. Wolf Cryer, eine Spurenlesegeschichte, erschienen in der kürzlich herausgekommenen Volia, die aktuelle Ausgabe der Volia, ein anarchistisches, emanzipatorisches, antiautoritäres Zeitungsprojekt in und rund um Graz, Graditz. Ein weiterer Text war zu hören, der wurde auch betitelt Das unfassbare Tier von Alfredo Bonanno aus den 90ern, 1995. Das haben wir gefunden in Alles geht weiter, 2 anarchistische Notizen zur Verwilderung des Menschen im Zeitalter der Zerstörung des Lebens. 2. Teil, Saboteure des Fortschritts, vom Mai 2013. Und dann war noch zu hören ein Ausschnitt aus dem Roman Sorrowland von River Solomon. Können kaum mehr dazu sagen, denn ich habe gerade erst angefangen zu lesen, aber es hat zufällig genau reingepasst heute.
Kaput. 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 Kaput FM.
Just mixing everything that we can think of.